Der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören. Hier ist der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Mit spannenden Einblicken, Hintergründen und Geschichten rund um ihren ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis. Der Bus kommt, die Mobilitätswende für die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Der Bus kommt. Mein Name ist Susanne Diewig. Ich bin bei der RTV zuständig für die Themen Marketing und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und darf heute Arno Brandscheid, Vorsitzenden der Geschäftsführung, begrüßen.
Ja, hallo Susanne. Das ist schön. Das ist immer so toll, wenn wir so eine Podcast-Geschichte aufnehmen. Ja, dann sitzen wir in verschiedenen Büros auf der gleichen Etage. Wir könnten eigentlich auch beieinander sitzen und ein schönes Gespräch machen. Aber die Technik, und das soll ja alles super professionell sein, deswegen sitzen wir jetzt in unterschiedlichen Büroräumen. Und Susanne wird jetzt heute sozusagen unseren Podcast moderieren. Ja, freue ich mich, Susanne.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank dafür. Ja. Wir haben heute auch eine ganz besondere Aufgabe für euch. Und zwar hatten wir vor einigen Wochen, haben wir euch gefragt, euch Hörer sozusagen und auch über Social Media, was wolltet ihr denn schon immer mal über den ÖPNV hier im Rheingau-Taunus-Kreis oder die RTV, also uns, wissen oder über die Busse? Und ihr habt uns zahlreiche spannende Fragen dazu geschickt. Vielen Dank dafür erstmal.
Ja, das hat mich schon überrascht. Ich habe gedacht, wer will denn eigentlich was über Busse wissen? Aber Susanne hat das gesagt, wir fragen jetzt mal unsere Kunden und unsere Interessierten und tatsächlich eine Menge Fragen eingegangen.
Ja, das wollten wir ja eigentlich auch so machen. Das soll ja ein Podcast sein, nicht von uns über uns, sondern von uns sozusagen für die Fahrgäste. Und deshalb, ja, dachten wir uns, fragen wir euch einfach mal direkt. Einige Fragen, die wir bekommen haben, haben wir auch direkt per E-Mail direkt beantwortet. Und manche haben wir wirklich aufgehoben, weil wir dachten, die sind wirklich spannend und interessant auch für andere, für viele von euch. Und deshalb möchten wir die jetzt gerne einfach mal in diesem Podcast stellen und ja, hoffen, dass ihr spannende Themen mitnehmt. Wir hatten bei der Anfrage an euch, hatten wir euch auch versprochen, es gibt unter den ersten 50 Einsendungen, verlosen wir 2x2 Karten für das Taunus Wunderland. Das haben wir auch gemacht. Die Gewinner wurden zwischenzeitlich schon benachrichtigt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dort.
Ja.
Dann starten wir jetzt direkt mit der ersten Frage, würde ich sagen, oder?
Bitte.
Eine Frage, die uns erreicht hat, war, wie lange dauert es eigentlich, bis man einen Bus fahren kann? Wie lange dauert die Ausbildung an sich und findet die Ausbildung auch im Simulator statt?
Also, das ist ja eine wichtige Frage, denn das ganze Thema des Fahrpersonals im öffentlichen Personennahverkehr, sowohl was die Busse als auch die Schienenfahrzeuge angeht, ist, wie wir so sagen pflegen, das ist kritisch. Das heißt, uns fehlen diese Fachkräfte schon jetzt und in der Zukunft. Bis zum Jahr 2030 werden allein in Hessen zwischen 6.000 bis 8.000 Busfahrerinnen und Busfahrer in den Ruhestand gehen. Das heißt, wir haben tatsächlich die Notwendigkeit, dass wir auch, damit die Busse alle bewegt werden können, wir im Rheingau-Taunus-Kreis, wir haben im Schnitt etwa 160 Busse täglich im Einsatz. Das heißt, wir brauchen jeden Tag 160 Fahrerinnen und Fahrer, die diese Busse bewegen. Und diese Fachkräfte sind rar und sind sehr knapp. Und derzeit werden die vielfach aus dem Ausland schon akquiriert und aus östlichen europäischen Ländern oder sogar bis hin nach Indien und anderen Ländern werden diese Fahrer zum Teil akquiriert. Aber ja, wie wird man Busfahrer in Deutschland? Und wie immer ist Deutschland in seinen Vorschriften und in seinen Ausbildungsgängen ganz besonders gründlich. Ja, das heißt, wir brauchen also hier mehrere Monate Zeit. Es gibt einmal den Quereinstieg für Busfahrer. Das heißt, die haben vorher schon was anderes gemacht oder Ähnliches und wollen jetzt einfach nur die Genehmigung bekommen, mit einem Bus zu fahren. Dann gibt es sozusagen einen Quereinstieg. Der dauert die Ausbildung, je nachdem, wie schnell man da zurande kommt, zwischen 2 und 6 Monaten. Und man erwirbt quasi die Führerscheinklassen D und DE. Und das ist die sogenannte beschleunigte Grundqualifikation für Berufskraftfahrer. Das sind 140 Unterrichtsstunden und mindestens eine IHK-Prüfung. Und das ist so die verkürzte Geschichte. Dann gibt es auch noch die reguläre Berufsausbildung, duale Ausbildung genannt, die über 3 Jahre in entsprechenden Fachbetrieben geht, also bei Busunternehmen und so weiter. Und diese Ausbildung zum Berufskraftfahrer im Personenverkehr oder zur Fachkraft im Fahrbetrieb, die dauert dann 3 Jahre wie eine reguläre, ansonsten andere Berufsausbildung auch. Und natürlich braucht man da als Voraussetzung schon entsprechende Vorbedingungen. Zum Beispiel muss man für diesen Busführerschein schon wenigstens 21 Jahre alt sein. Man braucht entsprechende gesundheitliche Eignungen, Sehtests und so weiter, ausreichende Deutschkenntnisse, Eignung für Schicht- und Wochenendarbeit und so weiter. Also all diese, und man braucht natürlich auch vorher schon mal einen Pkw-Führerschein. Ja, so, das braucht man. Ja, soweit erstmal so gut.
Gut. Ich denke, das beantwortet die Frage zumindest teilweise schon mal. Dann wäre noch unklar, wie das ist mit dem Simulator. Ja, kannst du uns dazu was sagen?
Natürlich. Also das Thema Simulator ist natürlich jetzt eine große Geschichte, nachdem ja die Fahrschuländerung für den normalen Pkw-Führerschein, das hat sich ja, also diese Simulator-Fahrstunden sind ja relativ neu jetzt. Die sind im letzten Jahr, glaube ich, durch eine Gesetzesänderung bei den Standardfahrschulen für Pkw eingeführt worden. Das heißt, man kann jetzt Fahrstunden auf verschiedene Weise nehmen. Einmal eben Pkw wie bisher, wo man dann neben dem Fahrlehrer sitzt und quasi durch die Landschaft fährt. Und es gibt aber auch mittlerweile jetzt schon zugelassene Simulatoren, wo man gar nicht das Haus verlassen muss, sondern da sitzt man quasi in einem Simulator, einem Fahrsimulator und macht die Fahrstunde sozusagen, wenn man so will, online. Ja, und das gibt es sicherlich auch schon in sehr fortgeschrittener Weise für Omnibusse oder für Kraftomnibusse, aber nur bei entsprechend großen und zugelassenen und akkreditierten Fahrschulen. Mhm. Also das heißt, man muss dann auch, man kann ja diese Führerscheinausbildung grundsätzlich nur über eine anerkannte Fahrschule machen. Man muss natürlich muss man neben Simulator Fahrstunden auch echte Fahrstunden machen. Man muss ja mit so einem Bus auch wenden. Man muss im normalen Verkehr sich bewähren, ähnlich wie beim normalen Pkw-Führerschein, ist also der Schwerpunkt der Ausbildung immer noch auf dem tatsächlichen Fahren mit dem Bus. Wir brauchen in Deutschland, nur dass man es mal so gesagt hat, der Busführerschein in Deutschland kostet zwischen 15.000 und 18.000 Euro. Und in Österreich kostet er ungefähr, also weniger als die Hälfte, nur dass man es auch mal gehört hat. Und in Deutschland braucht man, ich glaube, 96 Fahrstunden, in anderen Ländern auch deutlich weniger. Also wir sind da immer besonders gründlich und wir machen es besonders schwer. Deswegen ist eben das Thema mit den Fachkräften auch so ein wichtiger Punkt.
Genau, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es eben nicht so einfach gesagt ist, dann brauchen wir halt mehr Busfahrer. Die wachsen ja nicht von den Bäumen sozusagen. Es dauert eben einfach seine Zeit, bis man in der Lage ist, so einen riesigen Bus zu fahren.
Genau, wir sind aber im Rheingau-Taunus-Kreis da sehr weit vorne, was die sozusagen die Nachwuchsthematik angeht, weil die in der beruflichen Schule Rheingau haben wir die Landesfachklasse für die entsprechende Ausbildung von Busfahrerinnen und Busfahrern. Das heißt, aus ganz Hessen kommen im Blockunterricht sozusagen die jungen oder die Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer in den Rheingau und machen dort ihre entsprechende fachliche, theoretisch berufsfachliche Ausbildung an der Berufsschule. Und das ist natürlich für unsere Busunternehmen hier vor Ort ein Vorteil, weil die damit natürlich dann auch ihre eigenen Fahrpersonale, die als Nachwuchs eingestellt werden oder geschult werden, natürlich ortsnah sozusagen in diesem Blockunterricht vermitteln können.
Und das ist der einzige Standort in ganz Hessen?
Ja. Sogar für manche, es kommt sogar aus anderen Bundesländern, weil es gibt eben, das Problem ist so, es in den Berufen, wo es nicht mehr sehr viele Interessenten gibt, kann man ja keine Fachklassen vollkriegen. Ne? Also das heißt, wir hatten ja eben gesagt, es gibt so wenig Nachfrage oder Bewerbungen für Busfahrer, die sich ausbilden lassen wollen. Und deswegen sammelt man die Interessenten aus dem ganzen Land und sogar aus Nachbarländern, damit man überhaupt eine Klasse von 20, 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern überhaupt vollkriegt. Soweit zum Führerschein.
Sehr schön. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die mit Sicherheit ganz viele Fahrgäste auch sich diese Frage schon mal gestellt haben. Nämlich, wir haben ja hier im Rheingau-Taunus-Kreis klassische Aushangfahrpläne. Da sieht man eben die Solldaten drauf sozusagen, also wann der Bus denn abfahren soll. Und wenn ich wissen möchte, ob der Bus pünktlich ist oder ob er Verspätung hat, dann kann ich mit Hilfe der RMV-App mir entsprechend anzeigen lassen, wie ist denn das jetzt mit der aktuellen Verbindung. Und manchmal ist es so, dass ich sehe, der Bus soll um, ich sage jetzt mal, 7.35 Uhr kommen. Und er kommt auch super pünktlich. Das freut mich dann natürlich als Fahrgast. Aber manchmal ist es auch so, er soll um 7.35 Uhr kommen und es passiert einfach gar nichts. Der Bus kommt eben nicht. Und wie kann das sein, dass das mal stimmt und mal nicht stimmt?
Ja, das ist ein für die Fahrgäste natürlich wichtiges und auch nachvollziehbares Phänomen oder Thema. Für uns in der Fahrpraxis, in der täglichen Fahrpraxis, ergeben sich wirklich eine Menge Hindernisse, die manchmal dem gewünschten Ergebnis entgegenstehen. Also ja, wir haben die RMV-App, wo die ganzen Verbindungen drinstehen. Da kann man ja auch die Tickets drüber buchen im Zweifel und so weiter. Wir haben aber auch die DB und den DB Navigator. Das ist ähnlich, aber von der Deutschen Bahn rausgegeben. Also alle Apps haben im Grunde genommen, gibt es verschiedene Anbieter, aber alle Apps haben eins oder mehreres gemein. Sie bilden die aktuellen Fahrpläne für eine bestimmte Region ab, wenn ich was suche. Und sie sagen, wann kann ich eigentlich mit welchem Bus wohin fahren oder mit welchem Zug wohin fahren. Und in aller Regel bieten diese Apps auch die Information, ob dieser Bus pünktlich ist oder ob es irgendwelche Störungen im Betrieb gibt. So, diese Daten müssen aber ja irgendwo herkommen. Das heißt, alle diese Apps, egal ob sie jetzt vom Rhein-Main-Verkehrsverbund sind oder von anderen Anbietern, greifen auf Datenplattformen zurück, die sozusagen gefüttert werden müssen. Das heißt, jedes Verkehrsunternehmen oder jeder Verbund oder jede lokale Nahverkehrsgesellschaft sendet ihre Verkehrsdaten, ihre live gewonnenen, Echtzeit gewonnenen Busverkehrsdaten in digitaler Weise an eine Plattform. Und wenn alles funktioniert, steht auf dieser Plattform dann immer regelmäßig zur Verfügung, wo ist jetzt gerade dieser Bus? Also ist er im Plan, kommt er zeitlich korrekt und so weiter. Und dann wird er auch immer wieder, werden diese Anzeigen in den Apps auch entsprechend aktualisiert und sinnhaft fortgeführt sozusagen. So, jetzt ist aber diese Plattform muss befüllt werden mit diesen Echtzeitfahrdaten. Und diese Echtzeitfahrdaten, die kommen aus den IT-Bussystemen in den Bussen. Das heißt, in den Bussen gibt es einen Zentralrechner, der für diese Gesamtkommunikation verantwortlich ist. Und dieser Zentralrechner befindet sich weit überwiegend im sogenannten Busdrucker. Also in dem Gerät, das, wenn man einsteigt und man will einen Fahrschein lösen und man zahlt Geld und so weiter, in dieser Kasse sozusagen, in diesem Gerät ist die gesamte oder weit überwiegende Systemtechnik für diesen Bus der Kommunikation auf die Datenplattform untergebracht.
Okay.
Ja, soweit gut. Und wenn jetzt aber dieser Drucker gestört ist oder wenn der Busfahrer, weil er in Ermangelung von Einweisung oder Sachkenntnis, ich hatte gesagt, viele Fahrer kommen wo ganz anders her, zum Teil aus dem Ausland, die sind mit den Tarifsystemen nicht so vertraut und so weiter. Wenn die also den Busdrucker nicht ordnungsgemäß bedienen oder wenn da ein anderer technischer Defekt da ist, dann werden diese Echtzeitfahrdaten nicht ordnungsgemäß übermittelt an diese Plattform. Und in dem Moment, wo sie nicht ordnungsgemäß übermittelt werden, können sie auch nicht ausgewertet werden und können auch keinen Niederschlag finden in den jeweiligen Apps. So.
Das ist also dann der Punkt, wenn ich in der App sehe, ich sehe nur diese schwarze oder dunkelblaue Zahl 7.35 Uhr, um beim Beispiel zu bleiben, aber nicht in grün 7.35 Uhr oder in rot 7.43 Uhr, sondern einfach nur die schwarze Einzelzahl.
Die schwarze Zeit ist die Sollzeit, das heißt, das ist die geplante Zeit, zu der der Bus fahren soll. Die ist
laut Fahrplan.
Laut Fahrplan, die ist ja immer da. Das heißt, der Fahrplan ist ja bekannt. Das heißt, da ändert sich ja normalerweise auch nichts dran. Das ist das eine. So, jetzt gibt es aber noch andere Ursachen. Also ich sage jetzt mal, also leider ist es so, dass diese Busdrucker nicht einheitlich sind in Deutschland. Es gibt verschiedene Hersteller dieser Busdrucker und diese Busdrucker werden in einem Bus auf einer Aufnahmeplatte montiert. Mhm. So, wenn jetzt also ein Bus in eine Werkstatt geht, weil er in eine Inspektion muss, dann geht er in aller Regel mit diesem Busdrucker in die Werkstatt oder aber der Busdrucker wird rausgenommen und wird auf das Reservefahrzeug verpflanzt oder angebracht. Das geht aber nur, wenn dieser Bus, dieser Reservebus, auch die gleiche Aufnahmeplatte hat, mhm, wie der Bus, für der eigentlich fährt.
Und es kostet wahrscheinlich Zeit, ne? Das heißt, wenn ich jetzt merke, der Bus ist defekt, ad hoc sozusagen, kann ich wahrscheinlich nicht einfach eben mal den Drucker mitnehmen zum anderen Bus.
Nee, und das kommt dazu. Und wie gesagt, also häufig ist es einfach so, dass diese Busunternehmen in verschiedenen Landkreisen und in verschiedenen Beförderungsregionen ihre Busse einsetzen. Und ich sage jetzt mal bei uns zum Beispiel, im Main-Taunus oder im Hochtaunus oder in Wiesbaden oder so, dort sind aber unter Umständen andere Druckersysteme im Einsatz. So, wenn jetzt ein Fahrzeug aus Wiesbaden mit einem anderen Druckersystem, ne, im Rheingau fährt oder im Rheingau-Taunus-Kreis fährt, dann kann er keine Echtzeitdaten auf unser System übermitteln. Das heißt, es gibt eine Menge Hindernisgründe verschiedenster Natur, die dazu führen können, dass am Ende diese Daten, die gebraucht werden, um in der App die Information abzubilden, nicht geliefert werden. Mhm. Ne? Und noch eins, wenn der Drucker nicht richtig funktioniert oder wenn gar kein richtiger Drucker im Bus ist, dann kriegt der Busfahrer auch keine automatische Fahrzielinformation, das heißt, wo ist die nächste Haltestelle, wie muss er fahren, das muss er dann alles aus dem Kopf erledigen. Er bekommt auch die automatisierte Haltestellenansage an jeder Haltestelle nicht automatisch. Also das hängt alles mit dem Drucker zusammen und auch vorne die Linienanzeige im Bus, welche Linie ist es, wo fährt er eigentlich hin, all das findet nicht statt, wenn der Drucker nicht ordnungsgemäß bedient wird oder nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn der Bus für einen anderen Drucker ursprünglich vorgesehen ist, weil er als Reserve eingesetzt wird und so weiter und so fort. Okay. So, und dann kommt noch eins.
Ja.
Wir haben natürlich jeden Tag immens viele Fahrplanänderungen durch Baustellen in den Orten, durch Wasserrohrbrüche oder weil plötzlich Glasfaser verlegt wird oder weil irgendwie Hessenmobil irgendwie eine Straßeninstandsetzung macht und so weiter, ne? Und wir Umleitungsstrecken ausschildern müssen. Haltestellen werden verlegt und so weiter und so fort. Das alles führt auch zu Störungen in den Soll-Ist-Abweichungsbetrachtungen, weil dann auch plötzlich der ursprünglich eingespeiste Fahrplan, der hinterlegt ist, ja auch nicht mehr stimmt.
Ja.
Also es gibt eine Menge Systemvariablen, die am Ende dazu führen können, dass eben diese gewünschte aktuelle Information der Fahrgäste gestört wird.
Ja, das klingt ziemlich komplex und vielfältig. So, also kurz zusammengefasst könnte man fast sagen, dass der Drucker wirklich das Herzstück der Kommunikation ist.
Naja, im Bus auf jeden Fall. Da sitzt halt oft die Systemtechnik drin. Nicht immer, aber sehr oft und bei uns auf jeden Fall. Ja. Mhm. In unseren 160 Bussen. So, und dann kommt ja noch dazu, wie gesagt, also die menschliche Komponente. Wir haben halt viele, viele ausländische Busfahrer, die mittlerweile auch schon Probleme haben, Fahrscheine zu verkaufen, in der Kundenkommunikation mit dem Kunden dann auch. Also es gibt vielfältige Themen und Probleme. Aber ich darf sagen, man ist dabei, die Dinge mehr zu vereinheitlichen. Auch die Plattformbedingungen und so weiter. Man ist jetzt dabei, auch mit künstlicher Intelligenz mittelfristig. Also da gibt's eine wichtige Arbeitsgruppe beim RMV, die sich mit der Kundenkommunikation und genau mit dieser Thematik beschäftigt. Man hat das erkannt. Man weiß, dass das unbefriedigend ist und man arbeitet daran, diese Dinge zu verändern. Und jetzt kommt noch eins. Mhm. Es gibt ja auch jetzt noch die Situation, dass das gar nichts mit dem Busdrucker zu tun hat, sondern ich sage jetzt mal, es gibt jetzt auf der Strecke Probleme. Also jetzt sagen wir mal, der Busfahrer hat seinen Busdrucker ordnungsgemäß eingeschaltet, der funktioniert auch. So, jetzt ist auf der Strecke ein Unfall. Jetzt steht der eine Stunde im Stau. Oder aber der Bus hat einen Defekt und er fällt aus. Diese Meldungen muss das Unternehmen sozusagen händisch an eine Ausfallzentrale melden. So, wenn das aber ein kleineres Busunternehmen ist, dann sitzt der Busfahrer, da sitzt vielleicht der Chef selbst am Steuer Ja. Und er kann diesen Ausfall eigentlich erst melden, wenn er wieder im Büro ist.
Ja, das macht Sinn. Mhm.
Ja, oder weil er vielleicht hat er im Wispertal kein Handyempfang oder wie auch immer. Also es gibt auch diese Art von Verzögerungen, warum dann Echtzeitdaten nicht geliefert werden können. Oder nehmen wir mal an, es ist jetzt hier im Winter eine Schneekatastrophe. Also was weiß ich, wir haben hier im Untertaunus überall 10, 15 Zentimeter Schnee. Alle Busse melden plötzlich, sie können nicht fahren. Dann kommt auch bei dieser Zentrale, bei dieser Leitzentrale, die dann diese händisch eingehenden E-Mail- oder SMS-Meldungen in diese Systeme einzugeben hat, kommt es auch zu einem Stau. Kann auch nicht alles gleichzeitig eingegeben werden. Also das heißt, es gibt verschiedene Dinge, die das hemmen oder hindern können.
Okay. Gut, das war auf jeden Fall schon mal ein guter Einblick und eben hattest du auch selbst schon von KI gesprochen, was uns direkt zur nächsten Frage bringt, die da nämlich lautet, welche Rolle denn überhaupt KI und Echtzeitdaten bei der Planung und Steuerung des Busverkehrs spielen und ob diese Technologien heute schon dabei helfen, Verspätungen zu vermeiden, Anschlüsse besser zu koordinieren oder eben auch den Fahrplan zu optimieren. Und mit verbunden ist natürlich die Frage, wie wird das denn in Zukunft sein?
Naja, also wie gesagt, über die jetzige aktuelle Situation und die möglichen Störquellen habe ich ja eben jetzt sehr ausführlich Rede und Antwort berichtet, sozusagen. Da für die Zukunft ist natürlich so, dass die KI hier natürlich auch immer mehr Einzug halten wird. Künstliche Intelligenz, das heißt die Verarbeitung der Rohdaten, die geliefert werden, das sind ja, also wenn wir 160 Busse im Einsatz haben und alles funktioniert, dann werden ständig GPS, Echtzeit-Fahrdaten auf einen Zentralrechner gespielt. Das sind ja Zehntausende von Datensätzen, die dort hineingehen. Diese Echtzeit-Fahrdaten übermitteln ja nicht nur die Uhrzeit, sondern sie übermitteln ja auch zum Beispiel die Haltestelle. Mhm. Also zum Beispiel, ist er zur richtigen Zeit an der Haltestelle gewesen, wo er eigentlich sein sollte?
Ja.
Das ist, weil die Haltestelle hat ja eine GPS-Koordinate, das heißt, die Haltestelle ist verortet, GPS-technisch verortet und man weiß, wenn der Bus jetzt genau da ist, dann ist er an der Haltestelle. Und natürlich kann über KI diese Datenmenge, die erzeugt wird, wesentlich schneller und zuverlässiger ausgewertet, analysiert und entsprechend, sagen wir mal, im Nachgang ausgewertet werden. Also insbesondere, wenn es darum geht, zum Beispiel unsere Malusabrechnungen mit den Unternehmen zu machen. Die Busunternehmen bekommen ja, wenn sie selbst schuldhaft ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht eingehen, von uns eine Geldstrafe. Also wer zum Beispiel zu früh an einer Haltestelle abfährt, oder eben schuldhaft Verspätungen verursacht oder sowas, ne? Dann muss der Busunternehmer bekommt dafür einen sogenannten Vertragsmalus. Und um solche Dinge bisher abzurechnen, muss sehr aufwendig mit der Hand in die Dateien eingegriffen werden, da muss geguckt werden. Das kann natürlich in Zukunft diese Qualitätsüberprüfung, das wird in Zukunft mit Sicherheit eine KI machen. Da wird man genau sehen können, in welcher Linie, an welchem Tag hat der Bus, ist der da zu früh abgefahren oder zu spät oder wie auch immer. Das wird sicherlich die KI in Zukunft relativ zeitnah schon lösen können. Und natürlich ist ein großes Manko ist ja auch, dass wir im Busverkehr, was unsere Planung angeht, gar nicht wissen, wie viele Menschen sitzen denn eigentlich auf welcher Strecke, zu welcher Zeit in den Bussen. Ne, wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie ausgelastet sind denn unsere Busse. Deswegen machen wir ja gerade im Rheingau-Taunus-Kreis mit dem Smart Traffic Management Projekt die Situation, dass wir alle oder die wesentlichen Busse auf den Hauptstrecken mit sogenannten videobasierten Zählsensoren ausstatten, sodass zukünftig, wenn das alles umgesetzt ist, wir genau wissen, wann, wie viel Menschen auf welcher Strecke zu welchen Zeiten im Bus sind. Und damit wissen wir natürlich, wie ist die Nachfrage? Brauchen wir da eigentlich einen 40-Sitzer-Bus? Oder würde uns vielleicht im Durchschnitt ein 20-Sitzer-Bus reichen? Oder wie angenommen sind denn bestimmte Uhrzeiten oder Angebote? Ne? Brauchen wir eigentlich die Busfahrt noch nachts bis um 23 Uhr oder sowas? Ne? Weil es geht ja auch immer um die Frage, wie setzen wir die begrenzten Finanzmittel ein, um einen möglichst optimalen Busverkehr für die Bürgerinnen und Bürger im Rheingau-Taunus-Kreis sicherzustellen? Das Geld wird ja nicht mehr. Wir haben ja jedes Jahr 600 bis 800.000 Euro automatische Kostensteigerung, Inflation, Sachkosten, Personalkosten, die steigen. Und das Geld, das der Rheingau-Taunus-Kreis insgesamt zur Verfügung stellt, wird nicht mehr. So, also wir müssen immer optimieren. Und da hilft uns natürlich, diese Technologien können uns in der Zukunft da natürlich dabei helfen, Anschlüsse besser zu planen, Auslastungen besser und Linien besser zu planen, das selbstverständlich, klar.
Ja, sehr schön. Jetzt ist es heute gerade, ist jetzt für den Zeitpunkt der Ausspielung der Podcast-Folge vielleicht gar nicht mehr so relevant, aber heute ist es von den Temperaturen her noch in Ordnung. Morgen und übermorgen sollen wir wieder deutlich über 35 Grad haben. Wir haben jetzt ganz viele Wochen auch gehabt, wo es wirklich heiß war. Insofern überrascht die nächste Frage nicht, die Frage, wie viel CO2 spart denn der ÖPNV und welche Antriebe werden in Zukunft mehr genutzt?
Ja.
Zum Thema Klimatransformation hatten wir ja schon eine eigene Podcast-Folge auch. Aber vielleicht kannst du zu der Frage, die zugegebenermaßen etwas allgemein gehalten ist, aber vielleicht nochmal was sagen.
Aber gerne, das ist ja ein Thema, was uns auch in die nächsten Jahre den Rheingau-Taunus-Kreis, aber auch andere Landkreise und Kommunen noch beschäftigen wird. Wir haben ja die gesetzliche Verpflichtung durch das saubere Fahrzeugbeschaffungsgesetz sozusagen in der Zukunft alle neuen Ausschreibungen sozusagen zunehmend klimaneutral auszustatten. Das bedeutet, es wird einen Wandel geben von der jetzt überwiegenden Dieselbetriebenen oder verbrennerorientierten Busbetriebsform hin zu einer Energie- oder klimaneutralen Form, entweder Wasserstoff- oder Elektrobetrieb. Und diese Geschichte wird uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall im Rheingau-Taunus-Kreis begegnen und wir werden da eine Entscheidung treffen müssen. Und jetzt ist es so, derzeit fehlt es uns natürlich auch noch an der grundsätzlichen Ladeinfrastruktur, aber auch an der Netzverfügbarkeit, um überhaupt diese 160 Busse alle mit Strom versorgen zu können. Ich sage jetzt mal einen Busbetriebshof, wo 50 Busse stehen. Ich habe das, glaube ich, in der anderen Folge schon mal gesagt. Der braucht etwa den Strom einer Kleinstadt von 15.000 Einwohnern. Wahnsinn, das heißt, das alles ist nicht so ohne weiteres sofort umsetzbar, sondern bedarf einer wirklich längerfristigen und auch sehr intensiven Planung und Vorarbeit. Aber jetzt ist es so, dass im Grunde genommen kann man sagen, der Bus, wenn er Diesel, das sind ja überwiegend Dieselbusse, die derzeit im Einsatz sind, dass diese Busse in aller Regel pro Kilometer etwa 92 Gramm CO2 ausstoßen. Das ist schon mal einiges, ja. Und diese 92 Gramm sind bezogen auf den Fahrgast, auf eine durchschnittliche Besetzung eines Busses im Fahrgast, also der durchschnittlichen Besetzung mit Fahrgästen, sagt man in etwa, der Durchschnitt ist, dass der Nahverkehrsbus pro Fahrgast pro Kilometer etwa 92 Gramm bezogen auf die Personen, die in dem Bus befördert werden, ausstößt. Der PKW, wo dann vielleicht nur einer oder zwei drin sitzt, der hat 164 Gramm. Mhm. Also das heißt, man geht davon aus, dass in diesen größeren Gefäßen, weil eben mehr Menschen in diesem Bus gleichzeitig sitzen, der anteilige CO2-Verbrauch bezogen auf die beförderte Personenmenge niedriger ist als im Einzel-PKW. So, im Zug ist es noch niedriger, da wären es 49 Gramm. Und das ist aber natürlich nur unter der Annahme, dass die entsprechenden ÖPNV-Angebote auch entsprechend tatsächlich ausgelastet sind. Wenn jetzt nur ein einziger Fahrgast in einem großen 40-Personen-Bus sitzt, dann ist natürlich die CO2-Belastung höher wie im privaten PKW.
Deutlich, ja.
Deutlich höher. Okay. So. Aber eins ist auch klar, ein durchschnittlicher Bus im Landverkehr bei uns verbraucht am Tag zwischen 80 und 100 Liter Diesel, wenn er entsprechend, sagen wir mal, 250, 300 Kilometer unter Umständen unterwegs ist, ne? Je nachdem. Das heißt, das ist schon eine ganz schöne Menge. Bei 160 Bussen, die jeden Tag unterwegs sind, kommt da schon einiges an Diesel zustande und natürlich auch entsprechend CO2-Belastung. Und deswegen macht das auch Sinn, die langfristig diese Busse eben auch auf klimaneutrale Antriebe umzustellen. Jetzt haben wir im Rheingau-Taunus-Kreis aber bisher noch keine elektrifizierten Linienverkehrsbusse im Einsatz, eben aus besagten Gründen, weil wir diese Infrastruktur noch nicht haben, die Ladetechnik, die Busbetriebshöfe und so weiter noch nicht haben und natürlich auch die Fahrzeuge noch nicht haben. So, und deswegen überlegen wir bei der jetzt anstehenden Ausschreibung, neue Busverkehre auszuschreiben, die jetzt zum 1. Januar 2028 in Betrieb gehen, hat der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises zum Beispiel beschlossen, dass wir diesen biologisch erzeugten Dieselersatztreibstoff HVO 100 zur Ausschreibung bringen und damit etwa 90% der bisherigen Dieselemissionen mit dem Einsatz dieses neuen Treibstoffs reduzieren.
Ach so, und das wird jetzt bei der nächsten Ausschreibung, wie viel Busse betrifft das dann da?
Ja, das wissen wir noch nicht so genau, weil ja die Angebote, die Ausschreibung findet ja erst statt, aber das sind vielleicht 15, ja, irgendwas so um die 15, 16, 17 Busse wahrscheinlich, ne, die da betroffen sein werden in diesen Bündeln. Und wenn die dann alle HVO 100 tanken, dann haben die halt weniger CO2-Ausstoß, deutlich weniger CO2-Ausstoß. Man sagt etwa 10% von dem normalen CO2-Ausstoß. Und das ist also 90% des herkömmlichen CO2-Ausstoß eingespart. Und dieser Treibstoff wird aus altem Pommes frites Fett und Altöl hergestellt und so weiter. Also hat auch noch, wie gesagt, spart also Ressourcen. Mhm. Ja, aber das Tolle ist halt, momentan gibt es noch keine einzige Tankstelle im Rheingau-Taunus-Kreis, die dieses HVO 100 anbietet.
Okay. Und wie schnell könnten die da umsatteln?
Naja, das weiß ich nicht. Da müssen sich die Busunternehmen drum kümmern. Mhm. Ne, weil das sind ja deren Busse und die müssen ja irgendwo sich eine Tankstelle, also wir sagen als Auftraggeber, wir wollen, dass ihr HVO 100 tankt. Ja. Ne, und entweder müssen die sich dann eine Betriebstankstelle aufbauen, wo dieses HVO 100 hingeliefert wird, wo sie dann ihre Busse betanken können, oder aber sie müssen mit irgendeiner Tankstelle entsprechend dann ein Abkommen treffen, dass dann dort eine Zapfsäule da ist mit HVO 100, weil immerhin, ich meine, ich habe ja gesagt, wenn wir also sagen, wir brauchen am Tag, ich sage jetzt mal, ein Bus, wenn der so am Tag, sagen wir mal, 80 Liter Diesel braucht, und ich rede jetzt über entsprechend, sagen wir mal, 15 Busse mal 80, dann habe ich ja am Tag schon 1200 Liter Diesel, die ich dann von dieser Art von Kraftstoff benötigen würde. Das macht durchaus schon mal Sinn, für eine Tankstelle dann vielleicht so ein Angebot zu schaffen.
Ne? Ja, okay. Bin mal gespannt, wo das alles hinführt.
Ja, wir leben in einer unglaublich spannenden und anforderungsreichen Zeit. Also wir drehen an vielen Schrauben gleichzeitig. Und manchmal wundern wir uns dann, warum hin und vorne nicht klappt. Aber es ist halt so. Wir haben jetzt hier in Deutschland zuerst die Gesetze, die uns verpflichten, eigentlich jetzt schon elektrische Busse einzusetzen. Wir müssten eigentlich schon einen gewissen Anteil unserer 160 Busse elektrisch haben. Aber wir haben gar keine Netze hier auf dem flachen Land, entsprechend stark ausgebaute Netze, damit überhaupt der Strom, den wir benötigen, um diese Busse dann nachts zu laden, zur Verfügung steht. Ja. Also manchmal sind wir halt schon mit dem Gesetz schneller wie mit der Realisation der erforderlichen Infrastruktur.
Das stimmt wohl. Du hattest eben den Kreistag erwähnt, dass die eben die Entscheidung getroffen haben, dass es in Richtung HVO 100 geht. Und bei der nächsten Frage...
Im Übrigen ist HVO 100 etwas teurer wie das normale Diesel, der Dieselkraftstoff. Das heißt, der Kreis hat sich für eine teurere Treibstoffvariante entschieden zugunsten der Umwelt. Obwohl die Finanzmittel im Kreis ja bekanntermaßen sehr knapp sind. Das heißt, man hat ganz bewusst hier die Mehrkosten in Kauf genommen, um den Umweltschutz nach vorne zu bringen.
Das ist schön, das ist gut, ja. Genau, die Linie 265 hat uns in den letzten Monaten auch schwer beschäftigt. Und dazu kam natürlich auch eine Frage, weil es eben auch da eine politische Entscheidung gab, nämlich wird die Linie 265 nach dem Fahrplanwechsel im Dezember noch weiter fortgeführt oder eben nicht?
Also, nochmal kurz zusammengefasst, das Thema ist ja breit durch die Presse und auch ansonsten durch die sozialen Medien gegangen. Die Linie 265 war eine die letzten 4 Jahre versuchsweise eingerichtete sogenannte Kreisquerverbindung, die eine Verbindung hergestellt hat in erster Linie zu bestimmten Schulzeiten zwischen Geisenheim und Taunusstein und bis hin nach Itzstein. Das heißt, man wollte, damals der Kreistag hat beschlossen, man will die beiden Kreisteile Rheingau und der Taunus zwischen Geisenheim und Itzstein durch eine regelmäßig stündliche Fahrt miteinander verknüpfen. Das war eine ganz neue Geschichte, die hat es bis dato nicht gegeben. Diese Linie hat allein für sich 1,32 Millionen Euro pro Jahr gekostet mit steigender Tendenz. Das heißt, wir hätten für die Zukunft haben wir mit etwa 1,5 Millionen Euro jährlichen Kosten gerechnet. Daraufhin wurde diese Linie, weil sie eben in der Erprobung stand, mehrfach fahrgasttechnisch gezählt, untersucht. Man hat festgestellt, man hat geprüft, zu welcher Zeit oder wie ausgelastet sind denn die Busse, wann wird denn überwiegend auf welchen Strecken gefahren. Und dann hat man festgestellt, dass eben die gut frequentierten Streckenabschnitte häufig auch die waren, wo es auch noch andere Parallelfahrangebote gegeben hat. Also ich sage jetzt mal, von Idstein nach Taunusstein kommt man auch mit anderen Bussen als mit der 265. Mhm. Oder von Taunusstein nach Bad Schwalbach kommt man auch mit anderen Bussen als der 265. Ja, so, und die Frage, wie viel Fahrgäste sind tatsächlich jetzt von Idstein oder von Taunusstein dann in den Rheingau gefahren? Diese Zahl war sehr übersichtlich. Natürlich sind von den Berufsschulen Berufsschülerinnen und Berufsschüler von Taunusstein nach Geisenheim in die Berufsschule, weil es dort die beruflichen Angebote gibt, oder umgekehrt aus dem Rheingau berufliche Schüler nach Taunusstein in die Berufsschule, weil es dort entsprechende Berufsschulklassen gab. Ja, das stimmt, aber insgesamt hat das aus mehrfacher Hinsicht, also diese zukünftig 1,5 Millionen Euro Ausgabe, nach überwiegender Meinung auch der politischen Gremien nicht gerechtfertigt. So, und deswegen hat man vor dem Hintergrund der sowieso anstehenden sehr erheblichen Kostensteigerungen im ÖPNV gesagt, wir müssen irgendwo, wir können das Geld nur einmal ausgeben, und eh, dass wir irgendwie in Flächen, also in Versorgungsgebieten drastische Einschnitte vornehmen, wo viel mehr Leute mitfahren, müssen wir gucken, also irgendein Übel oder ein geringes Übel müssen wir eingehen. Und in dem Fall hat die Politik entschieden, die 265 tatsächlich zum Ende dieses Jahres auslaufen zu lassen. Ja, das heißt, der Vertrag, der ohnehin ausgelaufen wäre, wo wir eine Verlängerungsoption gehabt hätten, diese Option wird nicht gezogen, sondern der Vertrag läuft planmäßig aus. Ja, das ist bedauerlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wir können das Geld halt nur einmal ausgeben. So, jetzt arbeiten wir aber, und da hat der Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, Sandro Zehner, der ja auch im Aufsichtsrat des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und im Präsidium sitzt, hat er sich sehr stark gemacht und eingesetzt dafür, dass es zumindest eine Ersatzkomponente gibt, was diese Berufsschulthematik, die Verbindung der beiden Berufsschulen angeht. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich und stehen deswegen gerade momentan noch in Verhandlungen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, dass wir über die eine sogenannte Regionalbuslinie, die X79, hier eine Lösung fabrizieren können, die zwar nicht das gleichwertige Angebot der 265 bis Idstein abbildet, aber von Taunusstein zum Beispiel oder von Bad Schwalbach kommt man im Zweifel nach Idstein, ja, sondern insbesondere aber diesen Bedarf für die Verbindung der beiden Berufsschulen zu den Schulzeiten herstellt und darüber hinaus eine Verbindung herstellt vom Rheingau zumindest bis Bad Schwalbach. So dass wir also hier zumindest eine kleine, sagen wir mal, Wiedergutmachung versuchen zu gestalten. Das sieht ganz gut aus, dass uns das möglicherweise gelingt, aber wird zur gegebenen Zeit dann sicherlich der Landrat nochmal eine Verkündung oder eine entsprechende Veröffentlichung machen. Aber wir arbeiten da dran und insofern wird es eine kleine Ersatzlösung für diese Geschichte hoffentlich geben.
Also drücken wir die Daumen und hoffen das Beste.
Jawohl.
Sehr gut. Wir hatten vorhin ja schon mal so ein bisschen über das Arbeitsumfeld des Busfahrers gesprochen. Und ich glaube sogar, das war die allererste Frage, die uns erreicht hat, war, wie lange dauert denn der Dienst als Busfahrer? Wie lange muss ich mir das vorstellen? Weil letztendlich ist ja, wenn ich jetzt bleiben wir mal bei der Kreisquerverbindung, wenn ich jetzt von Idstein nach Eltville fahren würde als Fahrer, dann ist ja mein Dienst damit nicht getan. Wie verhält sich das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wie die Juristen sagen, es kommt drauf an. Natürlich gibt es auch bei den Busfahrerinnen und Busfahrern Leute, die Teilzeit arbeiten oder nur zu bestimmten oder am Wochenende, die sagen, ich bin jetzt aushilfsweise, ich mache gerne am Wochenende Dienst, da habe ich Zeit, ich habe einen Busführerschein. Ich kann also wie gesagt, der reguläre, festangestellte Busfahrer, der arbeitet sicherlich nach einem Wechselschichtplan. Das heißt, in jedem Busunternehmen, je nachdem, wie groß das Auftragsvolumen ist, das so ein Busunternehmen hat, wird ja ein entsprechender Dienstplan erzeugt. Das heißt, die Deutsche Bahn mit Tausenden von Bussen hat sicherlich andere Dienstpläne, wie jetzt unsere Firma Engel hat, die jetzt als mittelständischer Busunternehmer mit 50 Bussen schon sehr groß ist für unsere Verhältnisse, oder wie jetzt Bastian, der vielleicht nur 5 oder 6 Busse im Betrieb hat. Also das ist alles sehr individuell. Und oft fahren ja auch noch die Eigentümer in so einem kleinen Busunternehmen noch mit, Das heißt Familienmitglieder oder auch der Unternehmer selbst sozusagen. Ne? So, das heißt, da haben wir wirklich unterschiedliche Ausgangssituationen. Großkonzerne, Großbetriebe und kleinere und mittelständische Betriebe, die wiederum ihre Eigenheiten in der Diensterbringung haben. So, aber es gelten natürlich auf jeden Fall die Arbeitszeitgesetze für die angestellten Mitarbeiter. Das heißt, die Leute dürfen maximal 48 Wochenstunden im Einsatz sein. Sie brauchen ihre Ruhezeiten. In aller Regel gibt es ja Lenk- und Ruhezeiten. Jeder Fahrer hat eine sogenannte Fahrerkarte, wo genau aufgezeichnet wird, wie seine Lenk- und Ruhezeiten sind. Die BO Kraft, die Betriebsordnung Kraft Omnibus, schreibt genau vor, welche Lenk- und Ruhezeiten ein Busfahrer nach so und so viel Stunden Fahrzeit haben muss und so weiter. Deswegen gibt es auch in den Umläufen der Fahrpläne bestimmter Linien, je nachdem, wie lang diese Linien sind, auch Pausenzeiten während der Linienfahrten auf der Strecke. Und das sind alles Faktoren, die am Ende dazu führen, dass viele Dinge bei der Umlaufplanung, so nennen wir das, von den Unternehmen bedacht werden müssen. Also einmal natürlich, wo sind geeignete Standplätze für die Busse, wenn sie Pausen machen wollen? Mhm. Dann haben wir dann ein großes Thema, dass an diesen Pausenstellen oft auch keine Toiletten sind.
Genau, das hatten wir auch schon öfter besprochen.
Ja, also das ist auch ein Riesenthema. Also das muss man bei all diesen Planungen überdenken. Wo kann der Bus überhaupt vernünftig seine Lenkpause oder Ruhepause machen, damit auch der Busfahrer die Gelegenheit hat, vielleicht mal ein stilles Örtchen aufzusuchen und so weiter und so fort. Mit wem hat man da die Vereinbarung? Bei welcher Tankstelle darf er die Toilette mit benutzen? Oder muss sogar, wie an manchen Endhaltestellen, ein Dixi-Häuschen irgendwie hingestellt werden und so weiter. Also das sind alles Dinge, die natürlich berücksichtigt werden müssen. Und deswegen, dann haben wir Spitzenzeiten in der Beförderung. Die Spitzenzeiten sind immer die Schulbeginn- und Schulendzeiten. Weil das sind die Zeiten, wo die meisten Busse sehr, sehr engmaschig unterwegs sind. Ne, weil nämlich zur relativ gleichen Zeit oder in einem bestimmten sehr engen Zeitkorridor viele, viele Schulen angefahren werden müssen und wir haben im Rheingau-Taunus-Kreis etwa 12.000 Fahrschüler, die jeden Tag, wenn Schule ist, mit den Bussen fahren. Ne? Mhm. Also da ist eine Verkehrsspitze, da sind die alle unterwegs. So, dann haben wir eher Schwachlastzeiten, da sind die Busse nicht so nachgefragt und so weiter. Wir haben Wochenendfahrpläne, die sind wieder anders wie die Wochenfahrpläne. Wir haben Fahrpläne in den Ferien, die sind wieder anders wie in der Schulzeit. Also insofern, die Dienstzeiten richten sich natürlich nach den jeweiligen Fahrplänen, nach der Arbeitszeit, nach den Arbeitszeitgesetzen, nach den tarifvertraglichen Regelungen, nach den Pausenverpflichtungen und so weiter. Also das ist alles zu beachten. Und deswegen kann das sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie lange wenn das ein Fahrer ist, der immer nur sehr kurze Strecken fährt und dazwischen automatische Pausen hat, dann ist die Ruhezeit möglicherweise kürzer, wie wenn das einer ist, der lange Strecken fährt und so weiter. Also man kann das nicht so einheitlich sagen.
Pauschal beantworten, okay. Ja. Vielleicht würde sich das Thema sogar für eine eigene Podcast-Folge nochmal eignen, dass wir versuchen, mal mit einem Busfahrer wirklich Kontakt aufzunehmen, der uns von seinem Alltag erzählt. Dann wurden wir gefragt, was auch eine sehr komplexe Sache ja ist und wo sich ganz viele Fahrgäste, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen, weil für die ist ja dann immer relevant, fährt der Bus dahin, wo ich es denn gerne hätte und weniger dieses Gesamtkonstrukt. Wie entsteht denn eigentlich solch ein Fahrplan überhaupt?
Ja, also zunächst mal ist so ein Fahrplan auch das Ergebnis entsprechender regionaler Besonderheiten. Also ich sage jetzt mal, klar ist für uns, dass wir für uns ist eine wichtige Fahrbeziehung die Landeshauptstadt Wiesbaden zum Beispiel. Aber auch die sogenannten Mittel- oder Kleinzentren. Also ich sage jetzt mal, alle Bahnhöfe, alle Standorte von Bahnhöfen, also wo Menschen den Umstieg haben oder vornehmen können vom Bus auf die Bahn, sind geborene entsprechende Fahrplanzielorte. Weil wir wollen ja natürlich den Menschen eine möglichst vernetzte Verbindung herstellen. Es gibt Umsteiger-Hubs, zum Beispiel wie hier den Busbahnhof in Taunusstein, wie den Gummibahnhof in Bad Schwalbach oder wie zum Beispiel in Heidenroth-Kemel an der Taunuskaserne also es gibt so entsprechende, wir nennen das entsprechende Hubs, wo wir immer auf die nächste Ebene, wo wir von der lokalen Busebene auf die Express- oder Regionalbusebene kommen oder von der Regionalbusebene zu den Hauptbahnhöfen und so weiter. Also das sind erstmal die gesetzten Beziehungs- Orte, ne, wo zwischen denen die Verkehre stattfinden. Und natürlich will man die Stadt Taunusstein erreichen, will man aus Heidenroth die Stadt Bad Schwalbach erreichen und so weiter. Das sind alles gesetzte Ziele und der Verkehrsplaner muss dann gucken, wie kriegt er das Ganze in einen entsprechenden Netzplan. Mhm. Und dann kommt jetzt noch hinzu, natürlich müssen die Zeiten so geplant sein, wenn ich also, ich sage jetzt mal, angenommen, ich will jetzt von Heidenroth nach Wiesbaden an den Bahnhof fahren, weil ich vielleicht dort mit meinem Zug weiterfahren will, nach Frankfurt oder Mainz oder wo auch immer hin, dann muss ich den Fahrplan auf die Abfahrtzeiten der Züge im Hauptbahnhof in Wiesbaden abstellen. Das heißt, wenn ich will, dass die Menschen mit einem Zug, mit der S-Bahn weiterfahren können nach Frankfurt oder sonst wohin, dann muss unser Bus in Heidenroth so früh losfahren,
dass er den Anschluss noch erreicht.
Ne? Mhm. Oder wenn ich will, dass die Leute in Taunusstein in den Bus umsteigen können, wenn sie von Hünstetten oder wo kommen oder von Hohenstein oder wo, dann muss der Bus, der in Hohenstein oder wo auch immer losfährt, so pünktlich im Busbahnhof in Hahn sein, dass der Regionalbus, der nach Wiesbaden fährt, erreicht werden kann. Mhm. So. Und umgekehrt natürlich, ne? Und das heißt, wenn Busse abends zurückkommen oder wenn Busse aus Wiesbaden ankommen, müssen entsprechende Busse zur Verfügung stehen, wo man wieder in das Ländchen ausfächern kann.
Ja,
das heißt, das hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, die regionalen Fahrpläne, die vom Rhein-Main-Verkehrsverbund gemacht werden, die Schienenfahrpläne, die auch vom Rhein-Main-Verkehrsverbund und von der Bahn gemacht werden, die müssen mit unseren Fahrplänen am Ende, die geben uns viele Dinge vor.
Ah ja.
Mhm. Ja. Und daraus resultieren dann unsere Fahrpläne wieder. Dann natürlich die Schulzeiten, ne, die Schulbeginnzeiten. Die Schulen sagen, wir brauchen um so und so viel Uhr bei Schulende oder jetzt zum Beispiel Nachmittagsunterricht, wir müssen nochmal eine besondere Abholzeit haben um 16 Uhr.
Ja.
Dann müssen die Fahrpläne so umgestrickt werden, dass die Busse um 16 Uhr auch an der Schule zur Verfügung stehen können. Und wenn plötzlich 10 Schulen einen Bedarf haben, nachmittags um 16 Uhr, weil jetzt plötzlich Ganztagsschule eingeführt wurde, wenn jetzt plötzlich 10 Schulen einen Bedarf haben, nachmittags um 16 Uhr gleichzeitig abgeholt zu werden, dann hat das Einfluss auf die Fahrpläne in der Zukunft. Dann muss beim nächsten Fahrplanwechsel das alles so geändert werden, dass diese Busse dann auch um 16 Uhr an 10 Schulen zur Verfügung stehen.
Ja, das macht Sinn.
So, und das ist ein ausgesprochen komplexes, sehr zeitintensives und mit hoher Beteiligung von vielen betroffenen Stellen versehenes Verfahren. Deswegen können solche Fahrplananpassungen auch immer nur maximal zweimal im Jahr erfolgen, nämlich einmal in kleineren, in den Sommerferien und dann die meist größeren Fahrplanänderungen zum Fahrplanwechsel im Dezember.
Ja. Genau.
Also kurzfristig geht da wenig.
Wenig, genau. Ja. Das ist in der Tat so. Wir bekommen ja öfter auch mal eine Anfrage von Fahrgästen oder so, ob man nicht hier oder dort eine Haltestelle ergänzen könnte. Und das ist eben einfach nicht so schnell gemacht.
Das stimmt, ja.
Genau, dann sind es noch zwei Fragen, die wir haben.
Ja.
Nämlich einmal, ob wir und wenn ja, wie wir entscheiden, also die ATV, wo neue Linien oder Haltestellen entstehen.
Oder wegfallen.
Oder wegfallen, genau. Da haben wir eben schon ein bisschen vorgegriffen, dass das eben nur in kleinerem Rahmen möglich ist und nicht zu jeder Zeit.
Naja, es ist so, dass wir natürlich versuchen, die Auslastung der Gefäße zu ermitteln. Wir haben ja eigenes Zählpersonal, was wir einsetzen. Wir haben jetzt demnächst irgendwann diese Sensoren, die in den Bussen sind. Also es geht natürlich darum, Busse nicht mit heißer Luft durch die Gegend fahren zu lassen, sondern wir wollen möglichst ausgelastete Busse. Wir wollen dann entweder kleinere Systeme einsetzen, wenn das ausreicht, weil das preiswerter ist, als wenn große Linienbusse, die allein schon 500.000 Euro Anschaffung kosten, haben, unterwegs sind. Also das heißt, wir gucken, wie ist die Auslastung? Wie wird von den Fahrgästen zu welchen Zeiten und auf welchen Strecken der Bus angenommen? Ja, und dann ergeben sich Optimierungen. Zum Teil werden dann auch Fahrten gestrichen, wenn das Sinn macht, wenn das Geld einspart, ne? Oder es kommen halt Fahrbeziehungen dazu, wenn es erforderlich ist. So, also das sind einfach Dinge, die wir versuchen wollen über die Auslastung und über die Bedarfe zu sehen. Ich habe es eben gesagt mit den Schulen, wenn da plötzlich Nachmittagsunterricht ist oder sowas oder die Schulzeiten sich ändern, muss das angepasst werden.
Ja.
So, und Haltestellen werden im Übrigen von den Gemeinden, von den Kommunen festgesetzt. Das heißt, die sind für die Art der Festlegung innerhalb der Orte zuständig. Wo wollen sie Haltestellen haben? Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist Aufgabe der Städte und Gemeinden. Die legen fest, wo in welchen Orten sie Haltestellen haben wollen. Mhm. Meistens natürlich auch an den Hauptverkehrslinien natürlich, ne? Damit die Busse nicht riesen Umwege fahren müssen, dann irgendwo, auch klar. Ja, also so eigentlich die Situation, ja. Mhm.
Ja, sehr gut. Die Bedarfe, du hattest sie eben angesprochen, dazu gibt es auch die nächste und letzte Frage im Podcast. Und zwar geht es darum, warum denn die On-Demand-Angebote, wie sie in Taunusstein und Idstein mit dem Emil oder auch mit dem Taunusflex nicht überall im Kreis angeboten werden können.
Also zunächst mal sind Bedarfsverkehre nur da möglich, wo die Benutzerzahlen so gering sind, dass man mit einem Kleinbus die Leute auch tatsächlich auf einen Schlag wegbefördern kann. Ne? Also wenn ich weiß, dass durchschnittlich 20 Sitzplätze gebraucht werden, dann kann ich mit einem 8-Sitzer-Bus halt die Strecke nicht bedienen. Das heißt also, wenn wir wissen, dass, oder wenn wir durch Zählungen und Erfahrungen wissen, dass es im ländlichen Raum eben zwar verschiedene Beförderungswünsche gibt, aber in der Regel nicht mehr wie 8 Leute im Bus sitzen gleichzeitig, dann eignet sich ein solches Kleingefäß. So, und dieses Kleingefäß kann ja dann auf Bestellung eingesetzt werden und kann dann auch querfahren und direkt fahren und für den Kunden auch einen durchaus deutlicheren Mehrwert liefern, als wenn er in einem großen Linienbus irgendwo auf einer festen Linie entlangfährt. Das geht aber nur, wenn wir am Ende dadurch finanzielle Mittel und auch Ressourcen einsparen. Das heißt, wenn wir am Ende sagen, wir können eine Linie sinnvoll ersetzen, also eine bestehende Buslinie sinnvoll ersetzen gegen ein Kleingefäß, das dann aber sehr flexibel fahren kann und das kostet uns nicht mehr wie vorher die große Linie, ne, dann haben wir das Angebot für die Menschen verbessert, also insbesondere für den Einzelnen, weil wir ihm eine flexiblere Verbindung geschaffen haben, aber auf der anderen Seite haben wir nicht mehr Geld ausgegeben. Und das ist unser Ziel. Und überall da, wo uns das gelingt, können wir uns mit On-Demand-Verkehren beschäftigen. Überall, wo das eben nicht funktioniert, geht's nicht, weil es zu teuer wird.
Das klingt logisch und nachvollziehbar. Und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Insofern würde ich mich jetzt bei euch, den Hörern und den Menschen, die die Fragen eingesendet haben.
Ja, ich bin auch jetzt ganz trocken in meinem Mund.
Dann trink doch was zwischendurch. Möchten wir uns nochmal bedanken für die Fragen, die eingereicht wurden. Wir hoffen, euch hat die Folge Spaß gemacht und ja, seid gerne nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, der Bus kommt.
Jawohl, Dankeschön, tschüssi.
Sie hörten Der Bus kommt, den Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft RTV. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie auch die nächsten Geschichten aus dem ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis nicht verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören, denn der Bus kommt, ganz sicher, und jetzt sogar zum Hören.